So, ich habe eine schwierige Frage an euch heute. Also bei mir ist es angeschaltet. Ja, jetzt kommt auch der Ton insgesamt. Eine schwierige Frage an euch. Wer von euch ist ein Guter? Wer würde sagen, ich bin ein guter Mensch? Der kann mal die Hand heben. Oh, 2, 3, 4 Leute gibt's. Okay, mache ich die Gegenprobe. Wer ist alles ein schlechter Mensch? Oh, sind auch nur 3, 4, 5, ein paar mehr. Mal sehen, irgendwie ist das ja eine schwierige Frage, die ich euch gerade gestellt habe. Eigentlich denken wir ja, eigentlich bin ich ja ein guter Mensch. Auf der anderen Seite, als Christen in der protestantischen Tradition, fragen wir uns, kann ein Mensch überhaupt gut sein? Sind wir nicht irgendwie böse vom Grunde auf und können deshalb gar nicht uns unter guten Menschen melden an dieser Stelle? Ich predige uns zurzeit eine Predigtreihe über die Gemeinde als Familie. Und heute will ich mir mal anschauen, was sind wir eigentlich für eine Gemeinschaft? Ich meine, wer das mitgekriegt hat, die Wagner-Armee, das ist so eine Privatarmee in Russland, die hat ja ihre Leute aus den Gefängnissen heraus rekrutiert. Die haben sich gesagt, alles, was ich tun kann, ist, entweder ich kämpfe hier und bin so richtig böse oder ich komme eh als Böser ins Gefängnis zurück, also kämpfe ich doch lieber. Und deshalb hat er dort eine Armee gehabt, die so ziemlich alles gemacht hat, was die Anführer befohlen haben, weil nichts ist schlimmer, als wieder zurück ins Gefängnis zu kommen. Also lieber dort kämpfen. Auf der anderen Seite, als dann in Belarus die Lager aufgemacht haben, habe ich gehört, wo die dann nach dem Aufstand hinfliehen konnten, habe ich gehört, dass die Anwohner dort gesagt haben, was für ein Schreck, was kommen jetzt hier für böse Menschen hin, die so schlimm aus den Gefängnissen heraus, ne, Vergewaltiger, Mörder und solche Leute, und dann sind die plötzlich in unserer Nachbarschaft. Ja, wenn wir jetzt alles hier schlechte Menschen sind und böse, muss man dann auch vor uns Angst haben? Vielleicht haben wir das ja nur ein bisschen besser hinter unserer Maske versteckt, dass wir doch nicht ins Gefängnis dafür gekommen sind oder haben das bisher immer so unterm Radar gehalten, dass eben das Strafrecht noch nicht bei uns gegriffen hat. Aber wenn wir so böse sind, heute möchte ich mal mit uns schauen, wie wir uns nach der Bibel selber sehen können und damit auch sehen, was wir als Gemeinde eigentlich für eine Gemeinschaft sind. Ups, das ist schon ein bisschen weit. Da. Da heißt es, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt, und keinen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den Dornen, man liest auch nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Lukas 6, 43 bis 45. Gefährlicher Text, den wir hier haben. Habt ihr euch jetzt unter gut oder böse gemeldet? Oder andersrum, was sind die Früchte, die wir haben? Wie ist nun die biblische Sicht auf uns Menschen? Sind wir nun nett und gut oder doch eher hart und böse? Wer sind wir eigentlich? Die erste Spur ist, die ich mir dazu anschauen möchte, welchen Entwurf hatte eigentlich Gott, als er den Menschen geschaffen hat? Und sein innerer Entwurf lautete, ich schaffe Ebenbilder. Also im Klartext, ein guter Gott schafft gute Menschen und keine bösen Menschen. Das sollten wir uns mal vor Augen halten. Wenn wir ihm gleichen, dann sind wir gut. Deshalb der nächste Text aus der Bibel. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf ihn als Mann und Frau. Und Gott sah alles, was er gemacht hat. Und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Genau so ist es. Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen. Und dann ist diese große Steigerung, er schaut sich das alles an, was er geschaffen hat und sagt, es ist sehr gut. Und da ist der Mensch dabei. Da sagt er nicht, ja, ist eigentlich ganz gut geworden. Die ganze Schöpfung ist ja eigentlich richtig gut und die Natur ist auch gut. Wenn da nicht dieser böse Mensch drin wäre, sagt er nicht. Er sagt, es ist alles sehr gut und auch der Mensch. Das war eben der Anfang des Menschen, unser Anfang. Doch dann berichtet die Bibel, der ursprüngliche Mensch setzt sich selber aufs Spiel. Sein Auftrag war, Ebenbild Gottes zu sein. Und dann sagt er, nee, das möchte ich ein bisschen auswechseln. Ich möchte lieber meinen eigenen Weg gehen. Ich möchte selber sein wie Gott, diese ganzen Entscheidungen treffen können und sowas alles. Und dann, ihr kennt die fatalen Folgen, die daraus gekommen sind, dass er eben von dieser Frucht des Baumes gegessen hat, von der Gott gesagt hat, hier, davon darfst du nicht essen. Völlig egal, welche Frucht das war. Es ging darum, dass hier ein Gebot war, was Gott gesagt hat als Grenzpfahl. Und sie haben es halt einfach überschritten an der Stelle und haben es gegessen. Und was nun Adam und Eva damals versucht haben zu erreichen, wurde Teil eines jeden Herzens, eines jeden Menschen. Das Ziel war, mit Gott verbunden zu sein, wie ein Leuchtmittel in seiner Fassung. Da ich kein Headset habe, bin ich ganz froh, dass ich diesmal keine Glühbirne mitgebracht habe. Eigentlich wollte ich eine mitbringen, dass ihr es richtig sehen könnt. Wenn die Glühbirne in der Fassung drin ist, dann kann sie leuchten. Aber nun hat sich der Mensch von Gott gelöst. Wurde es dadurch Licht? Nein. Dunkelheit. Dunkelheit in unserem Herzen. Kälte kam in die Welt, bis zu den Kriegen, die wir ja heute erleben, ist in der Welt das Böse einfach drin und dieses Schlechte. Und dann, Gott hat große Wege vorbereitet. Er hat das Ganze gestartet mit Israel, eigentlich schon vorher auf verschiedenen Ebenen. Aber dann insbesondere kam der große Weg, den er mit Jesus gegangen ist. Und der Jesus will uns in diese Rolle als Ebenbilder Gottes zurückholen. Und mit Jesus ist nun diese Tür für jeden geöffnet, wieder Ebenbild Gottes zu werden. In diese ursprüngliche Rolle zurückzufinden. Jesus ist nicht nur die Aufarbeitung unserer Vergangenheit, dass er sagt, hey, Dirk, da hast du aber was ganz Böses getan und das ist richtig böse gewesen, sondern er ist meine Zukunft. Er sagt, hey, du bist wieder ein guter Mensch. Du bist wieder vorbereitet, in die Fassung zurückzukommen, zu Gott zurückzukommen und zu leuchten. Wisst ihr, vor knapp 30 Jahren wurde Nelson Mandela der erste schwarze Präsident nach der neuen Verfassung in Südafrika. Und damit endete sein ganz langer Kampf, den er gegen die Apartheid dort geführt hat, die Unterdrückung der Schwarzen in Südafrika. Vorher verbrachte er unter anderem 27 Jahre in Gefängnissen, eben wegen des Protestes an dieser Unterdrückung mit unterschiedlichen Begründungen. Und bei seiner Amtseinführung sagte Mandela dann unter anderem Folgendes: Unser Licht ist es, nicht unsere Dunkelheit, was uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer bin ich, dass ich glänzend, großartig, talentiert, sagenhaft sein könnte? Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Es hat nichts Erleuchtendes daran, sich so klein zu machen, dass andere um dich herum sich nicht unsicher fühlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, zu offenbaren. Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch andere. Mandela sagt also, lass dein Licht leuchten. Denn nur wenn du leuchtest, können auch andere leuchten. Es gibt Menschen, die sind einfach pessimistisch, die sagen, es kann nur schief gehen, es kann nur schlecht laufen. Aber wenn ihr mal in die Bibel hineinschaut, dann stellt ihr fest, dass Jesus genau dasselbe sagt wie der Mandela. Dass das gar nicht so ein komischer Text ist, den er dort gesagt hat. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Und so lasst euer Licht leuchten, vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Habt ihr das mal so richtig in euch hineingehen lassen, was dort steht an diesem Text? Da steht nicht, ey, du bist ein ganz schlimmer Mensch und nun komm mal endlich ordentlich unter das Kreuz und trage das schwere Kreuz auf deinem Rücken und demütige dich vor allen Menschen, weil du eigentlich der Allerschlimmste bist. Nein, Jesus sagt dort, ihr seid das Licht der Welt. Und nun leuchtet doch, nun lasst das Licht doch leuchten aus euch heraus. Manche sagen vielleicht, hey Dirk, das ist eine sehr optimistische Sicht, die du hier verbreitest. Wir sind doch eigentlich böse. Falle ich nicht mit dieser Predigt, die ich jetzt gerade halte, von der falschen Seite vom Pferd herunter? Aber die Frage lautet doch, was macht denn Sinn? Und was bringt denn Licht in diese Gesellschaft hinein? Wenn jemand, der jahrelang im Gefängnis saß und dort bereute, was er getan hat, nach seiner Entlassung sagt, ich bin ein Krimineller, macht es Sinn und bringt Licht in die Gesellschaft, wenn jemand, der jahrelang alkoholabhängig war, nach seiner Therapie einen Neustart wagt und sagt, ja, ich bin ein Säufer? Und macht es Sinn und bringt das Licht in die Gesellschaft, wenn jemand, der jahrelang als Sünder lebte, nach seiner Umkehr zu Jesus sagt, ich bin ein ganz schlechter Mensch? Es ist natürlich leichter, ein Opfer zu sein und zu sagen, ich bin so böse, so schlecht und so gemein und überhaupt kriminell und Säufer und all das andere und sich dabei klein zu machen. Aber Jesus sagt, sei eine Leuchte, verbinde dich mit Gott und leuchte wieder. Ja, wenn man sagt, ich bin ein ganz schlechter und dann kommt einer und sagt dir, na, ganz so schlecht bist du nicht. Das fühlt sich immer gut an. Das Problem ist ja, wenn wir sagen, wir sind Gute, dass dann die anderen vielleicht kommen und sagen, ja, da gucke ich mal genauer hin an der Stelle. Aber Jesus sagt, sei eine Leuchte, verbinde dich mit Gott und leuchte wieder. Und genau darauf weist der Nelson hin, als er sagt, dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Kann es sein, dass wir manchmal Angst haben, Licht zu sein? Weil wenn wir den Auftrag annehmen, dieses Licht in der Welt zu sein, haben wir nämlich auch Verantwortung übernommen für unser Leben und für diese Welt. Und dann könnten tatsächlich Leute genauer hinschauen, Licht ist nämlich auch gefährlich, da kann man alles sehen, und unangenehme Sachen zum Vorschein kommen. Aber vielmehr können dann auch die guten Dinge in unserem Leben zum Vorschein kommen. Was würde sich in unserem Leben ändern, wenn wir in diesem Licht Gottes immer wieder und wieder scheinen? Gott sagt, versteck dich nicht hinter deinem Versagen. Du bist meine Schöpfung für diese Welt. Und egal, ob deine Eltern dich wollten oder nicht, ich will dich. Und darum bleibe ein Teil von mir und leuchte hell in dieser Welt. Na gut, Vorsicht, aufpassen, wie so oft im Glauben gibt es ja ein sowohl als auch. Das Reich Gottes ist ja schon angebrochen, auf der anderen Seite sehen wir es nicht so deutlich, es ist hier in der Gemeinde, aber es ist eben in der Welt nicht vollkommen, bei Weitem nicht. Und bei uns können wir ja sagen, hey, wir sind das Licht der Welt, aber auch wir sind eben noch nicht vollkommen. Übertrieben kann man mit solchen Sachen natürlich dann auch in einen selbstgefälligen Lebensstil verfallen. Ich bin doch jetzt der Gute und damit ist doch alles gut, wie man eben auch auf der anderen Seite in einen hoffnungslosen Pessimismus verfallen kann. Es ist tatsächlich mein Leben, in dem ich handle und in dem ich Entscheidungen treffe. Aber gleichzeitig ist es ein Werk der Gnade, was aus meinem Leben wird. Die Bibel spricht häufiger von Menschen, die sich über eine gute Zusammenarbeit mit Gott freuen. Und prinzipiell ist das ja erstmal gut. Aber dann schauen sie auf sich selber und sagen, hey, ich bin toll, ich mache das ja sogar so, wie Gott das alles will. Was bin ich gut? Und Jesus sagt zu ihnen, Heuchler, ihr ehrt Gott mit euren Lippen, aber euer Herz ist fern von Gott. So in Matthäus 15, Vers 8. Oder ganz direkt der Text vor unserem Predigttext, da sagt er, wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinen Augen ziehen und du siehst selber nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Lukas 6, Vers 42. Diese Splitter-Balken-Geschichte habe ich auch schon mal so gehört, dass jemand gesagt hat, mir ist aufgefallen, dass Christen dazu neigen, den Menschen zu böse zu sein, die eben anders sündigen, als sie es selber tun. Ja? Das kann man so empfinden, das kann man so sehen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir eben als Gute nicht vom Pferd runterfallen und sagen, na, ich bin ja jetzt so gut, da brauche ich Gott nicht mehr. Da kann ich mein Leben alleine leben. Ich bin ja jetzt ein Guter. Sondern der wichtige Zusammenhang ist, dass wir in dieser Fassung dort drin bleiben, in der Verbindung eben mit Gott bleiben. In Worms habe ich mit einem Mann zusammengearbeitet in der Evangelischen Allianz. Das war da einer, der war in einer Gemeinde tätig, die ähnlich groß wie unsere Gemeinde hier ist und die er dort vertrat. Aber im Kreis sprach er immer noch für eine andere Gruppe. Er war nämlich ein trockener Alkoholiker, das heißt, er trank schon seit Jahren nicht mehr. Und so gab es in seiner Gemeinde eine Gruppe der anonymen Alkoholiker und er war eben Teil dieser Gruppe. Darüber hat er offen gesprochen und deshalb kann ich auch hier davon erzählen. Und ich bringe das hier, denn ich denke, die anonymen Alkoholiker hatten einige Grundsätze, die auch auf die Gemeinschaft der Christen allgemein zutreffen, zur Gemeinde eben passen. Und das ist kein Zufall, denn die Gründer der anonymen Alkoholiker wollten die Rückkehr aus der Sucht ins normale Leben hinein mit einem starken Partner an der Seite bewältigen. Und da haben sie gesagt, das kann nur Gott selber sein. Sie wussten, ohne ihn geht es eben nicht. Und darum war die Abhängigkeit von Gott ein ganz wesentlicher Punkt ihres Programmes. Und zusätzlich wussten sie, dass das Programm nur funktionieren konnte, wenn es aus einer zutiefst persönlichen Ebene bleibt. Damit ist gemeint, dass die Alkoholiker und Alkoholikerinnen sich füreinander einsetzen und sich im Kampf für ein gutes Leben gegenseitig unterstützen, denn sie können nur gemeinsam gewinnen, keiner für sich allein. Der Punkt, weshalb ich das bringe, ist, dass wir als Christen im Grunde in einer ähnlichen Situation sind wie diese Alkoholiker. Wir sind auch suchtkrank, weil jeder von uns eine unheilvolle Geschichte mit der Sünde hat und die auch immer wieder auftauchen kann an der Stelle. Wir haben vielleicht nicht das Problem, dass wir am Alkohol hängen, aber dafür gibt es in unserem Leben verschiedene Punkte, an denen wir hängen und an denen wir auch fest sind. Und wo wir immer wieder hineinfallen können. Nicht unbedingt eine stoffliche Sache, irgendeine Droge oder sowas, aber eben die Sünde ist dieser Punkt, der bei uns ist. Und manchmal juckt es dann in den Fingern, doch noch so einen Schluck aus der Sündenflasche eben zu nehmen. Aber gerade das ist es, was bei den anonymen Alkoholikern dann Hilfe ist. Sie sagen, der Selbstbetrug endet immer im Absturz. Und so sprechen sie nicht über ihre Vergangenheit, wenn sie über ihren Alkoholismus sprechen. Sie sagen nicht, ich war Alkoholiker, sondern sie sagen, ich bin Alkoholiker. Eines Tages kam dieser gestandene Christ, man sah ihm seine Alkoholvergangenheit, die schon etliche Jahrzehnte zurücklag, das war ein älterer Mann, zu uns in die Allianz und hat gesagt, ihr wisst gar nicht, was mir neulich passiert ist. Da war ein ganz normales Fest gewesen. Weiß nicht jetzt, was genau für ein Fest, aber er war da mit seiner Frau drauf, einige andere auch. Und plötzlich überkam ihm dieser Drang nach dem Alkohol so stark, dass er gesagt hat, Schatz, wir müssen hier gehen. Ich kann hier nicht mehr bleiben. Es war ein ganz normales Fest, da haben sich nicht die Leute großartig besoffen und er war auch nicht der Typ, der Probleme damit hatte, wenn irgendwo eine Weinflasche stand. Hey, der war schon seit Jahrzehnten trocken, so wie ich das beobachten konnte. Und dann war er auf dem Fest und plötzlich überkam es ihn. Hey, ein kleines Bier ist doch nicht so schlimm. Und dann sind es 4 und dann ist auch gut. Und das hat er gemerkt und hat gesagt, hey, ich muss hier weg zu seiner Frau. Und dann sind sie auch abgehauen und das lag nicht an dem Fest, das lag an ihm. Weil eben ein Sünder bleibt da drin stecken irgendwo. Auch wenn er frei ist, muss er eben aufpassen, weil die Sünde lauert dort und ist da. So wie bei diesem Alkoholiker eben der Alkohol doch gelauert hat. Und er kann 10-mal an den Alkoholflaschen vorbeigehen, ohne dass das ihn anfechtet. Und trotzdem passiert es dann und er muss aufpassen an dieser Stelle. Er muss abstinent leben und schafft es an dem Punkt nicht und merkte, ich bin abhängig und muss glauben. Für den Glauben heißt das, wer seine eigene Bedürftigkeit nicht merkt und dies sich selber nicht eingesteht, der weiß nicht, was Christus wirklich zu bieten hat. Denn in meiner Schwäche, da wo ich merke, es überkommt mich, in meiner Abhängigkeit, da merke ich erst, welche große Bedeutung Gott für mein Leben hat. Und so gibt es noch einen anderen Gedanken bei den anonymen Alkoholikern, als die gegründet wurden. Da gab es nämlich eine weitere Hilfsorganisation, die sich auch um Alkoholabhängige gekümmert hat. Und die hat 4 Absoluta entwickelt. Absolute Ehrlichkeit, absolute Reinheit, absolute Uneigennützigkeit, absolute Liebe. Hört sich toll an, ne? Dieses absolute Reinheit, absolute Liebe, absolute Ehrlichkeit. Heute weiß man, niemand kann zu 100% die Absolutheit für sich garantieren. Und deshalb gibt es die Statistik, dass der Behandlungserfolg bei Süchtigen zu 10% aus gutem Willen besteht. Nur 10%, ein kleiner Anteil, aber 90% sind Ehrlichkeit. Ehrlichkeit mit sich selber, an welchem Punkt ich da stehe. Wir wollen bei unseren Sünden gerne 90% guten Willen einbringen und sagen, hey, habe ich doch im Griff. Hört sich ja auch viel schöner an und wäre ja ganz schön peinlich, wenn ich sagen muss, funktioniert doch nicht alles so richtig und geht doch nicht alles so gut. Und eigentlich bin ich doch so ein ganz Schlechter und sowas. Da wäre ich doch, ist mir doch peinlich, da sage ich doch lieber, ho, ich schaff's. Aber liebe Geschwister, Behandlungserfolg bildet sich nicht, wenn wir sagen, wir sind die Guten und haben den guten Willen, sondern wenn wir ehrlich sind. Und in ganz geheimnisvoller Weise entwickelt sich dann nämlich aus unserer Pleite heraus, aus unserem Nichtvermögen, unserem Nichtkönnen etwas, wenn wir das zugeben können. Dann kommt nämlich plötzlich auch in unserem Leben etwas in Bewegung und bewegt sich voran. Eine Besonderheit bei den anonymen Alkoholikern ist es dann auch, dass man sein Leben lang zusammenbleibt. Wisst ihr, in der Therapie und im gesellschaftlichen Kontext, gerade die Krankenkassen bei der Therapie und im gesellschaftlichen Kontext allgemein, wird immer wieder gefragt, wie lange. Er hat berichtet, dass die Leute ihn dann gefragt haben, hey, du bist doch jetzt schon 30 Jahre aus dem Alkoholismus raus, wie lange mussten das noch mit dir rumschleppen, diese Geschichte? Die anonymen Alkoholiker sind sich darüber klar, dass es eigentlich heißt, komm wieder, gut, dass du es heute geschafft hast, heute über deinen Alkohol drüber hinweggekommen bist. Auch für uns Sünder gilt das. Komm wieder, schön, dass du es heute ohne Sünde geschafft hast, die so offensichtlich ist oder überhaupt. Komm wieder. Komm auch wieder, wenn es nicht funktioniert hat. Denn das gehört zum Leben dazu, dass es auch Abstürze gibt. Sei ehrlich damit und komm einfach wieder. Es ist nicht, hey, jetzt ist es vorbei, sondern es ist ein kleiner Schritt nach dem anderen. Die anonymen Alkoholiker teilen da eine Schwäche und dadurch finden sie gemeinsam zu ihrem Halt und die Kraft für ihr Leben. Lasst uns auch so Schwäche miteinander teilen. Hey, du bist ein Ebenbild Gottes. Und wir als Gemeinde sind auch Ebenbild Gottes, wir sind sein Leib. Und er hat dich geschaffen und er gibt dir dieses Bild, was er in dir von sich geschaffen hat. Das gibt er nicht auf. Und darum lebe ein gutes Leben. Sei ein guter Mensch und bleibe in Gott verschraubt und leuchte auch damit. Denn damit trauen sich dann auch andere, in deinem Umfeld zu leuchten und sich mit Gott zu verschrauben. Aber seien wir uns darüber im Klaren, dass jeder von uns in seiner Sucht lebt. Wir sind damit nicht fertig, wenn wir es verheimlichen und Heuchler sind. Der Weg in ein gutes Leben führt eben nur über die Ehrlichkeit und ist nur gemeinsam zu schaffen. Und dann können wir uns nämlich begegnen und sagen, komm wieder, gut, dass du es heute geschafft hast. Amen.